Ja, Professor Dr. Otto Hansmann, es freut uns sehr, dass Sie sich Zeit nehmen, heute mit uns hier zu sprechen und sich dem Thema Jean-Jacques Rousseau mit uns zu widmen und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie sind außerplanmäßiger Professor an der Universität Bayreuth und akademischer Direktor für allgemeine Pädagogik und haben ziemlich viel zu Jean-Jacques Rousseau gearbeitet, auch einige Bücher veröffentlicht. Ein Werk, das sehr bekannt ist, ist von Dollinger, Klassiker der Pädagogik. Da geht es um die Bildung der modernen Gesellschaft. Hier haben Sie den Beitrag zu Jean-Jacques Rousseau geschrieben. Und auch die Klassiker, kann man mittlerweile sagen, die beiden Bände zu Ihrem Seminar, der pädagogische Rousseau. Einmal der Hinweis auf die Materialien, Originaltexte, Originalveröffentlichungen, auch eingeleitet. Und dann Kommentare und Interpretationen zur Wirkungsgeschichte. Das sind die Bücher, über die wir heute hier sprechen wollen. Und uns freut es sehr, dass wir da einsteigen können. Und Rousseau ist ja jemand, der sehr bekannt ist, an vielen Stellen immer wieder auch zitiert wird. Und die erste Frage, mit der ich starten möchte, ist eigentlich, wer war Jean-Jacques Rousseau eigentlich?
Ein schwieriger Mensch mit einem Satz. Man kann auch sagen, man kann ihn auch auf einige Facetten bringen. Er war Träumer, er war Abenteurer, er war Philosoph. Er war auch und insbesondere Aufklärer, er war aber auch Gegenaufklärer. Er war Musiker, er war Komponist, er war Gesellschaftstheoretiker, er war dazwischen auch mal Pädagoge und Erziehungsphilosoph und zum Schluss politisch Verfolgter.
Das ist eine ganze
Menge. Sind die Facetten. Das ist die Frage, wie man die sozusagen in einen Lebenszusammenhang einbauen kann. Das hat er versucht und das Ergebnis, wie ich es sehe, es ist ihm nicht gelungen. Er ist gescheitert, aber nicht in den Schriften, sondern in der Resonanz beim Publikum, bei der katholischen Kirche, bei den Vertretern, dem Erzbischof von Paris. Natürlich bei der höfischen Gesellschaft insgesamt, bei einem Mächtigen. Sonst hätte es keine Verfolgung gegeben. Auf den Index kamen, wenn man das schon mal vorausgreifen darf, auf den Index kamen seine Hauptschriften, den Emil oder über die Erziehung und den Contrat Social. Die Abhandlungen, die er sozusagen zum Einstieg in seine Karriere als anerkannter Wissenschaftler, Philosoph, Schriftsteller, die beiden Abhandlungen, auf die Frage der Akademie von Dijon, die erste Abhandlung, wofür er den Preis bekommen hat, er hat aber dann gesagt, er hat gar nicht gewusst, dass man dafür auch einen ersten Preis bekommt, denn die Absage war, das Ergebnis war negativ. Die Frage war, hat der Aufstieg der Wissenschaften und der Künste die Sitten der Menschen verbessert? Und er sagte, nein, die Künste haben nur die Paläste verziert und die Wissenschaften haben nur diese Erfindungen oder diese Technologien geliefert, die erwünscht waren. Von Seiten der Herrschenden. Die zweite Abhandlung, da ging es um die Ursprünge der sozialen Ungleichheit unter den Menschen oder ob die durch das Naturgesetz bestätigt sei. Und da hat er nun wirklich ausgeholt. Und das Ergebnis sozusagen seiner Studien war, dass das Böse in der Gesellschaft nicht durch den Menschen kommt. Der Mensch ist von Natur aus gut, sondern durch die Entscheidung, die er irgendwann mal getroffen hat oder durch viele, viele Zufälle, die dafür verantwortlich waren, dass die Menschen sich zu Gesellschaften zusammengeschlossen haben. Und dann gewissermaßen untereinander verglichen haben, gesagt, du bist schöner, der ist schön, du bist nicht so schön oder du bist stark, dann du bist schwach. Und durch diese Vergleiche ist sozusagen die Konkurrenz unter den Menschen entstanden und nicht die Transparenz. Rousseau wollte, und da geht er auf die Antike zurück, auf Platon, Rousseau wollte, dass die Menschen sozusagen wahr denken, die Wahrheit erforschen wollen und auch wahr sprechen wollen, also wahrhaftig sprechen wollen. Und er hat das versucht in den Schriften und ist aber auf ein Echo gestoßen, das ihm sozusagen gezeigt hat, das geht nicht. Ich kann nicht in dieser Gesellschaft, so wie sie verfasst ist, wahr sprechen. Und ich muss aufpassen. Und weil er eben nicht aufgepasst hat, sondern wirklich gesagt hat, was er gedacht hat, ist er auf Widerstand gestoßen. Massiven Widerstand. Und das in Erziehungsfragen und das in politischen Fragen. Ja, eigentlich in allem, was er versucht hat. In der Musik hat er teilweise Erfolg gehabt. Da gab es eine Oper, mit der ist er bekannt geworden, mal abgesehen vom ersten Diskurs, also von dem Wissenschaft und Künste, ob die auch durch die negative Beurteilung ist er bekannt geworden. Aber er sagt, die Bekanntheit führt er darauf zurück, dass die Jury nicht gründlich gelesen hat. Hätte sie gründlich gelesen, hätte er nicht den ersten Preis verdient. Völlig ausgeschlossen. Und bei einem zweiten Diskurs hat er natürlich keinen Preis bekommen. Der fiel sozusagen ins Wasser, aber der war für ihn wichtiger, eigentlich der wichtigste. Weil die gesellschaftliche Ungleichheit, damals ja durch die ständische Gesellschaftsordnung, die war ja offensichtlich, ganz offensichtlich. Und die höfische Gesellschaft und die Mächtigen hatten kein Interesse, diese Ungleichheit abzubauen.
Ja, zu der sozialen Ungleichheit noch ganz kurz. Er ist ja durchaus überraschend aktuell, wenn man das sehen kann.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Also, er nimmt das Thema Eigentum mit auf und
natürlich
bespricht das.
Ja, ja.
Was würden Sie bei dieser sozialen Ungleichheit, also bei dieser Einschätzung oder dem Diskurs, was würden Sie sagen, ist aus Ihrer Sicht da sehr prägend? Was finden Sie daran sehr bemerkenswert oder was sollten Personen, die sich mit Jean-Jacques Rousseau beginnen zu beschäftigen, sich zur sozialen Ungleichheit, was könnten Sie dort erwarten, wenn Sie dort reinschauen würden?
Sie können eigentlich erwarten, dass dieses Thema vor allem ein Thema der Aufklärer war. Die wollten sozusagen darüber die Gesellschaft aufklären, aber es herrschte zur Zeit, als Rousseau sich damit beschäftigt hat, sozusagen ein Übergang, geschichtsphilosophisch betrachtet, zwischen Zeitalter der Rationalität. Die Aufklärer wollten sozusagen mit der Ratio, mit dem Verstand an das Problem gehen. Und der beginnenden Empfindsamkeit. Diejenigen, die sozusagen auf diese Seite sich geschlagen haben, die betonten nicht den Verstand, sondern das Gefühl. Das Gefühl ist sozusagen die Grundlage für das menschliche Sein, für das Bei-sich-selbst-Sein des Subjekts. Und diejenigen, die sozusagen in der Gesellschaft agieren, die Positionen innehaben, die sind eigentlich, würde er sagen, außer sich. In der Regel, weil sie sich nach den Regeln, nach den Normen, nach den Werten, nach den Herrschenden jeweils richten. Aber nicht auf sich selbst, nicht auf ihr Herz und nicht auf ihr Gefühl. Das Gefühl sagt eigentlich immer die Wahrheit. Aber man kann sie in bestimmten Situationen nicht sagen. Das ist das Problem, das Grundproblem, vor dem er stand.
Sie schreiben, dass der pädagogische Gehalt der Schriften Rousseaus in 10 oder 11 Aussagen verdichtet werden könnte. Ich weiß nicht, ob wir heute alle schaffen, aber gehen wir mal ein bisschen quer durch die pädagogische Ideenwelt Rousseaus. So ein Klassiker ist ja dieser Satz von ihm, alles ist gut, wie es aus den Händen des Schöpfers kommt, ja. Alles entartet unter den Händen des Menschen. Also, Sie haben schon gesagt, er war Aufklärer, er war aber auch gegen Aufklärer und das ist ja nun deutlich Kulturkritik.
Ja.
Und können Sie uns vielleicht da ein paar Gedanken zu sagen, was es mit dieser Kulturkritik auf sich hat?
Also nochmal zu diesem Satz eingangs, das Kontrasozial.
Ja.
Man muss schauen, er spricht von dem Menschen. Können Sie den Satz noch mal wiederholen?
Alles ist gut, wie es aus den Händen des Schöpfers kommt.
Genau.
Alles entartet unter den Händen des Menschen.
Des Menschen ist eigentlich nicht korrekt. Es müsste heißen der Menschen oder von den Menschen, weil das Gesellschaftsproblem dazwischen steht. Der Mensch als Einzelner ist gut.
Das ist ja
es gibt keine Erbsünde, Entschuldigung.
Das ist eine anthropologische
Grundannahme.
Grundannahme.
Richtig.
Genau.
Richtig. Und das war ja auch der Punkt, weshalb der Erzbischof von Paris, Christophe de Beaumont, sozusagen die Hirtenbriefe geschrieben hat. Der ist sozusagen gegen die Erbsünde, der Rousseau. Das kann nicht sein. Der Mensch, sozusagen, sagt Rousseau, wieso? Wann soll der als Kind, als Säugling gesündigt haben? Geht doch gar nicht, ist doch völlig undenkbar. Er kann es nur in der Gesellschaft böse werden. Und das wollte er eben nachweisen. Dazu diente der erste Diskurs, dazu diente der zweite Diskurs.
Sie schreiben ja auch, dass es im Grunde genommen bei ihm um eine hypothetische Anthropologie geht, also eine, wenn man so will, nicht beweisbare Grundannahme, was ja Grundannahmen möglicherweise auch so an sich haben. Und Sie schreiben, Rousseau hat sich für die Konstruktion der Kindheit entschieden. Warum muss man das annehmen, dass er sich für die Konstruktion der Kindheit entschieden hat?
Ganz einfach, denn sie gab es damals nicht.
Ja.
Das ist der erste Punkt. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, fällt mir jetzt wieder mal nicht ein. Ach so, der zweite Punkt war, man kann nicht in die Geschichte zurückgehen, weil, nicht, nochmal, die Kindheit hat es noch nicht gegeben damals, sondern es waren sozusagen einfach Passagen, die man möglichst schnell durchlaufen musste. So ist es ja eigentlich heute auch noch manchmal. Wer hat denn eine wirklich eigenständige Kindheit erleben dürfen? Wer? Nicht jeder bei uns. Es gibt Kriegskindheit heute, es gibt Armut, Kinderarmut, es gibt alles Mögliche in der Kindheit, die man nicht sozusagen als eigenständige Kindheit als einen Raum, in dem sozusagen eine Heranwachsende sich entwickeln kann. Ihrer Natur gemäß. Nicht so, wie die Gesellschaft es erwartet, wie die Eltern es erwarten, wie die, die Berufsgenossenschaften es erwarten, welche Jugendlichen, welche Profile da herauskommen sollen. Nicht so, sondern das, was die eigene Natur jedes Menschen sozusagen ihm ermöglicht. An Entwicklung seiner Fähigkeiten. Zum Beispiel, ganz wichtig, seine Urteilsfähigkeit. An der mangelt es ja oft.
Würden Sie sagen, dass Rousseau die Kindheit erfunden hat oder der Erste war, der auf Kindheit als eigenständige
Entwicklung... Einer der Ersten.
Ja.
Man hat sie aber zuvor schon in der bildenden Kunst gesehen. Mhm. Abbildungen. Also die 17., 18. Jahrhundert, da hat man eine Entwicklung in der Darstellung von Kindheit im Kreis der Familie zunächst einmal und dann aber auch als Porträt. Und die Darstellung als Porträt, die kann man so lesen, als hätte man jetzt sozusagen die Kindheit unabhängig von den Erwachsenen versucht darzustellen, zu zeigen, bildhaft darzustellen. Das ist ein wichtiger Beleg.
Rousseaus Erziehungsidee wird ja auch als natürliche Erziehung bezeichnet. Und im Prinzip geht es ja darum, was wir gerade besprochen hatten, dass der Mensch von Grunde aus gut ist, von Natur aus gut ist. Und Erziehung müsste dann eigentlich eher eine negative Erziehung sein. Was meint ihr denn damit?
Nein, nicht ganz, wenn ich Sie korrigieren darf. Er meint eine negative und natürliche. Beides gehört zusammen. Die negative Erziehung soll dazu da sein, alle Einflüsse, die eine natürliche Erziehung behindern, hemmen, stören, die beiseite zu lassen. Das wäre die Aufgabe eines Erziehers. Natürlich nicht in der Schule, in der öffentlichen Erziehung, sondern in der privathäuslichen Erziehung. Das war sein Raum. Dafür hat er sozusagen die Figur des Hauslehrers entwickelt.
Können Sie das so ein Beispiel nennen? Also wie müsste ich mir das vorstellen? Also was müsste der Hauslehrer dann machen?
Eine wahnsinnig wichtige Aufgabe. Eigentlich ist das natürlich ein bisschen übertrieben. Rousseaus Hauslehrer sollte sozusagen schon vor der Geburt tätig werden. Also die Mutter darauf vorbereiten, was sie erwartet, wenn sie sozusagen ein Säugling in der Hand hat. Sie muss ihn warten, säugen und so weiter. Alles nicht selbstverständlich damals. Alles nicht selbstverständlich. Deswegen gehörte das dazu. Und dann gehört für den Hauslehrer dazu, dass er denn nur einen einzigen Zögling hat, den er gründlich studieren muss, soll. Und den er dann sozusagen im Laufe seines Lebens bis zum Erwachsenen begleitet. Und zwar derart begleitet, dass er verschiedene Lehr-Lern-Arrangements schafft. Also in Frankreich spricht man da eher von Tricksereien. Aber das würde ich so nicht sehen. Das sind Arrangements, die so gestaltet sind, dass er sozusagen nicht direktiv lehren muss, nicht direktiv zeigen muss, sondern dass er erwarten darf, dass der Zögling selbst entdeckt, selbst auf die Idee, sagen wir mal, eines Phänomens kommt, welche Gesetzmäßigkeiten stehen dahinter, oder selbst auf die Idee kommt, was heißt Eigentum? Und Rousseau hat ja da so viele Lehr-Lern-Situation, gerade zum Begriff des Eigentums, also mit seinem Zögling sozusagen in Gedanken, gärtnern, wir gärtnern zusammen, suchen uns sozusagen ein scheinbar unbearbeitetes Fleckchen Land. Und da machen wir jetzt mal Melonenkerne rein in den Boden, bearbeiten das. Das haben sie gemacht und das haben sie auch sozusagen ein bisschen betreut das Ganze, gewässert immer wieder regelmäßig und eines Tages kommt er wieder dahin und das ist zerstört. Das Ganze zerstört. Die Pflanzen, also die Keime raus, die ganzen Keimlinge lagen da verstreut auf dem Boden zertreten. Und Jean-Jacques hat natürlich, Emile hat natürlich geheult, ein Schlosshund. Und Jean-Jacques ist hingegangen und hat gesagt, da müssen wir doch mal gucken, gehört das vielleicht irgendjemanden? Hat da schon jemand etwas gemacht? Er hat einen Gärtner gefunden und der Gärtner hat natürlich heftig geschimpft, so geht das nicht, das ist mein Eigentum und Sie haben ja nichts zu suchen. Aber Rousseau hat nicht locker gelassen, hat gemeint, naja, schauen Sie doch mal, mein Emil hat überall geschaut, aber er hat kein freies Feld, kein Stück Land mehr gefunden. Wie können wir das lösen, das Problem? Und dann hat er gesagt, okay, dann müssen wir mal gucken, dass wir mit dem Gärtner, dem Eigentümer, eine Vereinbarung treffen. Und die Vereinbarung war dann eben so, dass sie gesagt haben, okay, ich guck mal, ich habe da im hinteren Eck irgendwo wirklich noch ein freies Feld, noch unbearbeitet. Das könnt ihr mal machen. Was heißt Eigentum? Eigentum heißt, derjenige, der einen Boden zum ersten Mal bearbeitet, dem gehört das.
Vielleicht gehen wir noch mal so zu der Idee Rousseaus zurück, wie er sich Gesellschaft oder die gesellschaftliche Ordnung vorstellt. Da gibt es ja von ihm diesen Satz, finde eine Form des Zusammenschlusses, die mit ihrer ganzen gemeinsamen Kraft die Person und das Vermögen jedes einzelnen Mitglieds verteidigt und schützt und durch die doch jeder, indem er sich mit allen vereinigt, nur sich selbst gehorcht und genauso frei bleibt wie zuvor. Also Quadratur des Kreises habe ich da assoziiert. Ja. Also geht es da hier um das Verhältnis von seiner Staatstheorie und seiner Pädagogik?
Nein, zunächst ja schon auch, aber zunächst einmal nicht. Also das, was dahinter steht, ist in einer Gesellschaft, wie sie Gesellschaftsordnung, wie sie Rousseau vorgeschwebt hat, da muss jeder sozusagen einen ganz wichtigen Schritt tun, nämlich auf seine natürlichen Rechte Verzicht leisten. Also er kann nicht machen, was er will. Er kann nicht einfach irgendjemanden irgendetwas stehlen. Er kann das nicht, was er gerne machen würde. Oder er kann nicht in der Natur irgendetwas verändern. Sondern er muss seine Willkür, seine natürliche Willkür, seine Neigungen, seine Leidenschaften beschränken und muss sozusagen sie einbringen in die gesellschaftliche Ordnung. Das heißt, das alles muss geordnet werden und das, was er erreicht, das ist sozusagen das, was die Gesellschaft ihm bieten kann, nämlich Schutz seines Eigentums und auch Schutz vor Angriffen anderer, also Polizei. Der Einzelne darf sozusagen nicht selber Polizei spielen, Polizist spielen, sondern er muss auf dieses Recht, sich mit Gewalt zu verteidigen, verzichten. Das Gewaltmonopol hat sozusagen, das sagen wir ja auch heute, der Staat. Das ist sozusagen der Grund und die Pädagogik, die dahinter steckt, also die Frage, wie komme ich dazu, dass Menschen diese Bereitschaft zeigen, auf ihr natürliches Recht zu verzichten. Wie komme ich dazu? Und das sagt er ja im Contrat Social. Das wird jetzt etwas schwierig. Er spricht davon, dass der Einzelne sich mit dem Ganzen total identifizieren muss. Mit dem Staat, mit der Gesellschaft, mit der Ordnung.
Aber nicht mit dem höfischen Staat.
Nein, mit den Gesetzen. Und die Gesetze kommen nur so zustande, dass jeder Gesetzgeber ist. Jeder ist souverän. Jeder ist an den Gesetzgebungsverfahren beteiligt und stimmt ab. Und dann kann es eigentlich nicht sein, dass einer abstimmt und hinterher das Gegenteil macht. Also gegen seine eigene Abstimmung verstößt. Das kann er sich eigentlich nicht vorstellen. Und deswegen gehört da eine moralische Qualität, eine moralische Politik dazu. Und die ist in diesem Gesellschaftsvertrag auch enthalten, beschrieben. Die Versittlichung, die ja bei ihm eine große Rolle spielt, Das muss eigentlich das Ergebnis sein. Eine Gesellschaftsordnung, in der sozusagen jeder bei der Problemlösung, bei der Gesetzgebung, bei der Abstimmung beteiligt ist. Und da dürfte es eigentlich, tja, man könnte natürlich das auf einen schwierigen Begriff bringen und sagen, ist das eigentlich nicht eine totalitäre, ein Totalitarismus? Oder ist es eine Kombination von Individualismus und Totalitarismus? Geht das überhaupt zusammen? Wenn man sich sozusagen vorstellt, dass der Einzelne sich mit dem gesamten politischen Körper verschmelzen muss, dass er sozusagen eine Identität entwickeln muss, dass er zustimmen muss, dass er das Ganze bejahen muss am Ende und gar nicht anders kann, als das zu tun, weil er an dem Ergebnis und an den Verfahren der Gesetzgebung beteiligt ist. Aber geht das? Geht das?
Als Idee möglicherweise. Er hat ja viele Fiktionen und das war ja vielleicht auch eine Fiktion. Ja. Also im Grunde genommen war Rousseau einer der ersten Vertreter für eine ja, vom Volk eingesetzte Regierung, für eine Demokratie, wobei jeder sich zu identifizieren hat, das klingt ja schon nach Basisdemokratie. Hat er wirklich so weit gedacht?
Ja, radikale Demokratie, sozusagen. Die republikanische Verfassung war eine basisdemokratische Verfassung, die zum Ergebnis haben sollte, dass es keine Zwischenglieder gibt zwischen dem Ganzen und den Einzelnen. Keine Parteien, keine Medien. Also Meinungsmedien, alle diese Dinge, die sozusagen die Meinung oder das Urteil, nein, nicht die Meinung, das Urteil des Einzelnen in bestimmte Bahnen lenken, erwünschte Bahnen lenken können, darf es nicht geben. Das ist ein interessanter Gedanke.
Das ist ja auch eine Kritik, die heutzutage durchaus immer wieder geäußert wird,
richtig,
wenn das gesagt wird. Also
richtig.
Manipulation durch Medien, durch auch
genau.
Parteien und sowas.
Genau.
Genau. Ist das eine Lösung, die funktionieren kann?
Nur unter bestimmten Bedingungen. Nämlich unter der Bedingung, dass der Einzelne durch Erziehung, durch Bildung urteilsfähig gemacht wird. Dass er nicht irgendwelchen Meinungsmachern, irgendwelchen Eingebern, irgendwelchen Leuten, die sagen, du musst aber, du sollst aber das so machen oder weil du bei mir arbeitest, musst du sozusagen meine Auffassung vertreten, meine Werte vertreten. Nein, das wäre ausgeschlossen. Und das geht bei ihm eben nur über eine ganz konsequente Urteilsbildung, individuell, subjektiv.
Man könnte dann ja annehmen, dass, wenn man dem Gedanken folgt, dass Rousseaus Erziehungsroman Emile oder über die Erziehung eine Art Nachschlagewerk sein könnte für die Pädagogik, um genau das zu erreichen, was er sich als eine Gesellschaftsform vorstellt, mit der sich alle identifizieren können. Aber Sie warnen ja auch davor, Sie schreiben ja, dass das nicht funktionieren kann, Rousseau als Nachschlagewerk.
Nein, ist kein Lexikon.
Können Sie mal ein paar Stichworte geben, weshalb das nicht geht?
Ist kein Lexikon. Er versteht das nicht als ein Lexikon. Er versteht es auch nicht als ein Nachschlagewerk in dem Sinn, dass man kopieren kann, was er dort beschrieben und bestimmt hat, sondern man muss in der jeweiligen Situation, in der man sich befindet, muss man schauen, was ist das Richtige, was ist das Wahre oder das Wahrhaftige und was ist das sittlich, ja, wert- oder moralisch Richtige. Also beides. Es muss technologisch möglich sein, es muss aber auch die Lebensweise der Menschen, und zwar nach Möglichkeit aller Menschen, verbessern. Das steckt dahinter.
Sie sagen jetzt die sittliche Lebensweise. Es gibt ja die Anekdote oder die Geschichte über Rousseau, dass er seine 5 Kinder angeblich in ein Heim gesteckt hätte und selber über die Erziehung so philosophiert. Wie würden Sie denn das beurteilen, wenn es um diese moralische Komponente geht?
Ja, das wird ihm natürlich vielfach vorgeworfen. Ich würde mal sagen, wenn das stimmt, aber man kann es ja nicht nachweisen, diese 5 Kinder. Wenn das stimmt, könnte man ihm das zu Recht vorwerfen. Aber er hat in seinen Confessions, also Bekenntnissen, sich dazu geäußert, indem er gesagt hat, was habe ich eigentlich für eine Lebensform erreicht? Ich hatte sozusagen als Lebensgefährtin, nicht verheiratet, in wilder Ehe, eine Wäscherin von Berufs wegen. Zwar eine natürliche Person, eine vertrauenswürdige Person, aber eben mit wenig Bildung oder mit gar keiner Bildung. Und da hat er mal an einer anderen Stelle gesagt, also besser ist keine Bildung als nur eine, Adorno würde jetzt sagen, Halbbildung. Eine Überbildung sozusagen. Also eine nicht verarbeitete, ein nicht verarbeitetes Wissen, eine Akkumulation bloßer Wissensgegenstände, aber nicht reflektiert. Und die Therese sozusagen war eine Lebenspartnerin und er hatte aber ein unstetiges Leben. Er war geflohen aus seiner Heimat Genf. Er hatte berufliche Ausbildung als Graveur und als Schreiber, Gerichtsschreiber geschmissen. Er ist beschuldigt worden, das und jenes zu tun, zu lügen. Aber da er eigentlich ein transparenter Mensch sein wollte und den Anspruch hatte, nicht zu lügen, trafen ihn diese Vorwürfe massiv. Es hat ihn erheblich verunsichert. Und er wollte allerdings in der Gesellschaft der Enzyklopädisten, also D'Alembert, Diderot, Voltaire, wollte er eigentlich anerkannt werden. Soziale Anerkennung war für ihn wichtig, aber sie ist ihm verwehrt worden. Deswegen, weil er sich nicht auf die Seite der, wie schon gesagt, Rationalisten unkritisch geworfen hat, die gesagt haben, ja, Fortschritt kann man erreichen, indem man Wissenschaft, 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 Wissenschaft treibt. Nein, hat er gesagt, wir haben doch gesehen, die Wissenschaft, die macht das, was die Mächtigen sozusagen als Forschungsergebnisse finanzieren und erwünschen. Wir müssen auf das Gefühl, jeder Einzelne sozusagen muss in den Spiegel schauen können, morgens und überhaupt tagsüber und muss sagen, das bin ich. Das bin ich und das will ich. Und das heißt, dass er mit sich und mit seiner Mitwelt in Übereinstimmung leben soll, der Einzelne, und nicht sozusagen außer sich. Nicht den Medien, nicht den politischen, nicht den Parteien, nicht all das, was sozusagen um ihn herum gesagt wird, so sollst du, das sollst du sein und so weiter. Das nicht. Er hat natürlich viele Historiker gelesen und hat herausgefunden, dass jeder Historiker eigentlich die Geschichte anders interpretiert. Und er war dann zu der Auffassung gekommen, und zwar bei ihm ist das ein bisschen so geschildert, als hätte er das auf dem Weg zu Diderot, den er im Gefängnis in Versailles besuchte, da ist nämlich eingespart wegen Enzyklopädie, die ist ja nicht gut angekommen bei den Herrschenden, das Wissen, die Wissensansammlung. Und er hat dort eine Eingebung gehabt. Und die Eingebung hat ihm sozusagen wie ein Blitz gesagt, du kannst nicht in der Geschichte sozusagen suchen, 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 du wirst es nicht finden, was du willst, sondern du musst sozusagen spontan, neu, konstruktiv nachdenken. Und da kam er dann sozusagen auf die hypothetische Anthropologie, das heißt auf das Konstrukt des wilden Menschen, der sozusagen einem Tier gleicht, ohne Moral. Und der letztlich eigentlich keine Vorsorge betreibt, sondern nur mit der Natur, im Einklang mit der Natur lebt, existiert. Nur gegen Angriffe wilder Tiere. Da muss er gucken, wie er sich wehrt. Aber ansonsten.
Ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb er den Robinson Crusoe als einziges
Richtig.
Buch anerkannt hat,
ja,
ne? Und
genau.
alle anderen
verwarf.
Ja, genau.
Ja.
Genau. Wenn wir uns heute fragen, was Rousseau uns zu sagen hat, beziehungsweise der Pädagogik zu sagen hat, da sprechen Sie einerseits von Zumutungen, die wir abweisen müssen, und von fruchtbaren Irritationen. Also von beiden ist etwas dabei. Was müssen wir abweisen? In welcher Hinsicht können wir uns auf Irritationen einlassen? Vielleicht erstmal die Abweisung.
Die Abweisungen. Also wir können uns nicht mehr vorstellen, dass wir Rousseaus Erziehungskonzept in Emile sozusagen in die schulische, in die öffentliche Erziehung importieren können. Das funktioniert nicht. Das geht überhaupt nicht. Das ist das eine. Und die Zumutungen, die sind natürlich wiederum mit diesem Erziehungskonzept verbunden, nämlich eine Erziehung, oder besser gesagt, Lehr-Lern-Situationen zu schaffen, jetzt aber auch in der Schule, in der schulischen Erziehung, die dem einzelnen Schüler, jedem Einzelnen es ermöglichen, selbst zu entdecken, selbst zu lernen, Kritik zu üben, auch natürlich an den Unterrichtsmethoden, auch am Lehrer, an der Lehrperson, selbst zu forschen, also forschendes Lehren, Lernen. Alle diese Dinge, die man heute eigentlich in der Didaktik ja, versucht durchzuführen. Nicht eine Methodenvielfalt, wo jeder dann am Ende verwirrt vor dem Thema steht. Auch darf ein Lehrer nicht ständig in die Situation kommen, zu sagen, wir müssen jetzt, weil wir Prüfungen haben, weil wir Abitur oder mit der Reife oder sonst was haben, wir müssen jetzt Tempo machen. Ihr müsst mir jetzt einfach glauben. Ich kann den Beweis nicht liefern, irgendwas funktioniert jetzt nicht. Ihr müsst was glauben, das Ergebnis. Ja, sagen nur die Schüler, na toll. Wie soll ich das glauben? Es geht doch nicht um Glauben, es geht doch um Wissen.
Also die Unentbehrlichkeit, wenn man so will, des Erziehers ist da möglicherweise auch eine Zumutung. Aber auch, Sie schreiben ja auch die Ungleichheit der Geschlechter, ne? Emil und Sophie.
Ja,
da würde man die heute auch nicht mehr so folgen.
Nein, auf keinen Fall. Und dazu gibt es natürlich heute ja auch bessere Lösungen, sei es Koedukation oder sei es bessere Integration oder sei es bessere Aufteilung der Klassen in Gruppen, in Arbeitsgruppen, AGs, außer innerhalb des Unterrichts. Da gibt es ja heute eine Vielfalt.
Ja, ja. Bis hin zu geschlechtsspezifischen Erziehung,
Richtig.
Die ja auch hin und wieder
ja.
mal bemüht wird.
Ja,
ja und die Vorstellung von der kindlichen Reinheit, das hört sich ja bei Rousseau alles sehr naturverbunden an, also
ist es auch.
Die Idee, ja genau, also die Idee, dass der Mensch von Geburt an gut ist, das ist ja eigentlich auch eine Vorstellung, der man heute so nicht mehr folgen würde, ne? Anthropologisch. Schreiben Sie zumindest.
Meinen Sie? Also, was benutzen denn die Neurowissenschaftler für einen Begriff? Die sagen, der Mensch ist ausgestattet mit einem offenen Programm. Er kann sowohl gut als auch böse
sowohl
werden.
Sowohl werden. Als auch.
Aber er ist nicht von Anfang an. Er kann werden.
Das eine genau, oder aber das andere. Würde ja Rousseau widersprechen. Rousseau sagt ja, der Mensch ist von Geburt an gut.
Anfangs, ja. Uranfänglich.
Er wird dann durch die kulturellen Einflüsse,
durch die Gesellschaft. Dann
wird er verbogen und degeneriert und so weiter.
Durch alte Dinge.
Aber die Vorstellung von der kindlichen Reinheit ist doch eine Vorstellung, der die aktuelle Pädagogik heute nicht mehr folgt, sondern man geht davon aus, dass der Mensch nach meinem Wissen sowohl als auch Anlagen in sich trägt, ja, bis hin also zu der Vorstellung, also Adorno hat das ja auch mal in dem Kontext seiner Vorstellung von negativer Erziehung entwickelt, dass in jedem Menschen möglicherweise auch ein Täter steht, der so etwas möglich machen kann wie den Holocaust. Also ich meine, diese Nichtdeterminiertheit ist doch etwas, was wir heute annehmen müssen, und wir können doch heute nicht davon ausgehen, dass der Rousseau damals schon gesagt hat, jedes Kind ist von Natur aus gut.
Ich kann mir das vorstellen.
Ja? Ja. Okay. Dann habe ich vielleicht Ihren Aufsatz an der Stelle auch ein bisschen falsch verstanden. Also Sie schreiben ja, dass eine Zumutung, die wir abweisen müssen, tatsächlich die Vorstellung von der kindlichen Reinheit,
ja,
beziehungsweise geschlechtlichen Unschuld ist.
Was wir abweisen müssen.
Ja.
Habe ich das geschrieben?
So schreiben Sie das, ja. Auf Seite 102, aber ist egal. Das können wir auch rausschneiden.
Nur müssen wir nicht. Das hängt dann damit zusammen, dass es mein damaliger Stand war. Und heute sehe ich das natürlich auch nicht mehr so. Ich würde da mit anderen Begriffen arbeiten.
Also Reinheit auch nicht mehr. Ja, Sie zitieren der Hartmut von Hentig,
ja,
der das so in dieser Diktion gesagt hat.
Ja.
Gut, aber dann kommen wir doch vielleicht mal zu den fruchtbaren Anteilen. Also Sie sprechen ja auch, es gibt durchaus Anlass für fruchtbare Irritationen. Was könnten wir uns da vorstellen?
Also das Fruchtbarste, was man aus Rousseau ziehen kann, aus seiner Erziehungsphilosophie, ist, dass der Mensch darauf achten sollte, zeitlebens, dass er sozusagen mit sich selbst und mit seiner Mitwelt in Übereinstimmung lebt. Das heißt, das, was er denkt, das haben wir schon ein paar Mal berührt, das, was er denkt, sagt und nicht sagt und nicht verschweigt, was er denkt oder anderes sagt, das, was er denkt, nicht sagt, aus Gründen, was weiß ich, seiner Abhängigkeit von anderen, von Vorgesetzten, von irgendwelchen Meinungsmachern und so weiter. Also die Authentizität, das sagt man ja heute, nicht? Der Mensch soll authentisch rüberkommen. Das heißt, er soll in sich sozusagen transparent sein. So würde das Jean Starobeski sagen, nicht der Genfer Forscher. Transparent, durchsichtig, offen und auch für den anderen ein Stück weit kalkulierbar. Aber nicht so, dass er ihn sozusagen zu seinen Zwecken nur einfach benutzen kann. Aber dass er einschätzen, dass er beurteilen kann, das, was er sagt, das ist auch seine Auffassung.
Wenn man sich aber zum Beispiel die heutige Diskussionskultur anschaut und viele Themen, wo viele Menschen viel sagen, ich nehme mal das Thema Social Media, ja, also auch sehr viel Offenbarung, man sagt, ist es nicht auch eine Errungenschaft der Zivilisation, dass nicht immer alles gesagt werden, nicht immer alles gesagt wird? Also ist das nicht auch eine etwas sehr naive Vorstellung davon, dass man sagt, der Mensch sollte transparent sein? Also wir haben das Thema Privatgeheimnis, wir haben das Thema Datenschutz,
ja,
und sowas.
Ja, ja.
ja. Wie würden Sie das so einschätzen, diese Perspektive, wenn Sie es sich
Ich würde sagen, das ist ein guter Gedanke, den also mal die Griechen gedacht haben. Mhm. Aber ich würde ihnen recht geben, zustimmen und sagen, naja, wenn ich mir überlege, kann ich in jeder Situation aufrichtig sein? Kann ich jedem die Wahrheit ins Gesicht schleudern, sozusagen?
Meine Wahrheit.
Ja, ja, meine Wahrheit, natürlich. Immer nur meine Wahrheit. Ja. Nein, natürlich nicht. Aber ich muss gucken, wie ich mit dem Problem dann fertig werde. Also stellen Sie sich mal vor, in der Familie, man lügt sich gegenseitig oder man sagt sich nicht die Wahrheit. Man kann sich nicht gegenseitig vertrauen. Geht das? Geht das gut? Ich denke nicht. Eine Vertrauensbasis, eine gewisse Transparenz innerhalb der Familie, unter Eltern, unter Kindern, muss schon möglich sein. Auch im Unterricht. Es kann doch nicht sein, dass ein Schüler sozusagen dann kommt und sagt, alles falsch, glaube ich nicht. Geht da nicht. Wo kommt der Unterricht dann hin?
Aber Sie haben ein Wort dazu gesetzt. Sie haben gesagt, eine gewisse Transparenz.
Ja, ja.
Und da,
ja, natürlich. Kein leeres, offenes Blatt. Genau. Natürlich, das wäre ja ungeschützt. Nein, das nicht. Man muss sozusagen seine eigene Natur, seine eigene Überzeugung, also die, mit der muss man vorsichtig umgehen. Umsichtig.
Genau, und zumindest nicht jedem ins Gesicht.
Das sowieso schon mal nicht.
Aber man sieht ja daran, dass Rousseau durchaus sehr klare Positionen bezogen hat, damit auch angeeckt ist und damit auch zu seiner Zeit im Bereich der Pädagogik oder auch keinen fruchtbaren Boden gefunden hat. Ja. Während in den 90ern die Diskussion in der sozialen Arbeit, auch Michael Winkler und so weiter, ja dazu führte, dass er zu einem Klassiker wurde.
Ja.
Wie würden Sie denn so die Wirkungsgeschichte von Rousseau beschreiben?
Enorm. In jeder Facette, die ich am Anfang mal aufgezeigt habe. Er ist Musiker, er hat sozusagen ein musikalisches Lexikon geschrieben. Das wird heute noch benutzt. Also ich hatte neulich eine Sendung im Schweizer Radio gehört, da ging es eben um eine bestimmte musikalische Theorie oder Auffassung oder Aufführungspraxis. Und da ist man heute auch auf Rousseau zurückgekommen. Interessant. Und mit dem Dorfwahrsager, mit seiner Oper oder seinem Singspiel, hat er damals ungeheuren Erfolg gehabt. Also das war in der Musik, in der Pädagogik. Da gibt es die ganze Geschichte der Pädagogik bis heute. Schreibt und arbeitet man immer noch mit Rousseau. Immer noch. Und im Einzelnen kann man sagen, der Philosoph, bekannter Philosoph, anerkannter Philosoph, Immanuel Kant, der hat ja Rousseau in- und auswendig studiert und hat sozusagen, wie er selber gesagt hat, er sieht sich von ihm oder sah sich von ihm zurechtgebracht. Und zwar in Bezug auf das Verhältnis Verstand und Gefühl. Und wenn man Kants Ästhetik, Kunsttheorie studiert, also Kritik der ästhetischen Urteilskraft, dann kommt hier vor allem in der Beurteilung von Kunstwerken, Musik, bildende Kunst, kommt das Gefühl an vorderster Stelle, nicht der Verstand. Man muss sich mal, oder man kann sich vorstellen, ich habe neulich ein Konzert im Fernsehen gesehen, David Garrett spielt vor fantastischer Kulisse auf Sizilien, in einer riesen Arena, voll, alles Menschen. Er spielt und wenn man dann die Zuhörenden betrachtet, dann sieht man, wie die sozusagen gestigen Bewegungen machen, der Freude Ausdruck geben und sozusagen zeigen, dass sie eigentlich sich mit der Musik im Einklang befinden. Und damit auch jeder mit jedem.
Mitschwingen praktisch.
Mitschwingen, ja. Im gleichen Rhythmus, in der gleichen Schwingung sich bewegen. Und das auch bei Betrachtung von Kunstwerken. Das sieht man dann auch, wenn Leute im Museum vor Bildern stehen oder plötzlich zufällig zusammenkommen und dann, ohne dass Worte fallen, meistens, dann entweder oder hässlich, dann kommen solche Dinge, die dann plötzlich dazu führen, dass man miteinander ins Gespräch kommt anschließend.
Sie haben ja, wenn ich noch eine Frage anknüpfen darf, ja gesagt, dass Immanuel Kant intensiv Rousseau studiert hat. Ja. Und auch Immanuel Kant ja durchaus in seiner Radikalität, ja, wenn es zum Beispiel darum geht, ob man lügen darf oder nicht, ja, ja durchaus ähnliche Positionen vertritt. Ja. Ist das vielleicht das Attraktive, dass da Menschen hingehen und Denker hingehen und sagen, ich behaupte eine Position in einer Radikalität, an der man sich wie ein Messer an einem Wettstein schleifen kann?
Beispiel Widerstandskämpfer. Aber man muss dann die Folgen tragen. Das ist das Problem. Man erträgt die Folgen oder mutet sie sich selbst und anderen, den Angehörigen, zu. Aber man soll sozusagen, das ist die Idealvorstellung, man soll sozusagen seine Auffassung auch wirklich vertreten. In der Öffentlichkeit. Gegenüber, ja, Leuten, die einem dann anschließend verurteilen können.
Ich überlege gerade so, die Geschichte der Pädagogik ist ja eine sehr vielfältige.
Ja.
Und gibt es in der Geschichte der Pädagogik vielleicht auch Fraktionen, die Rousseau ablehnen oder die ihn kritisch betrachten und sagen,
auf jeden Fall.
Welche wäre das?
Auf jeden Fall die Feministen heute.
Ja,
okay. Feministinnen heute, die es gibt. Und dann auch, also es ist nicht so, dass in der Geschichte der Pädagogik Rousseau auf ungeteilte Zustimmung getroffen hat. Man kann das bei den Philanthropisten, Basedow, Salzmann, wie die alle heißen, fällt mir jetzt die Namen nicht alle ein, immer geteilter Meinung sein. Also zum Teil dieses Ja, aber dieses Nein.
Ich hab vielleicht, darf ich das sagen,
ja,
den Eindruck, dass die Geschichte der sogenannten negativen Erziehung,
ja,
oder der nicht direktiven Erziehung,
ja,
ich kann sie jetzt im Einzelnen nicht,
ja,
nicht aufsagen, aber so mit den Stationen, die anti-autoritäre Erziehung,
ja, zum
und
Beispiel, ja,
möglicherweise auch noch mal kurz die sogenannte antipädagogische und dann die nicht direktive Erziehung, auch Adornos Vorstellung einer negativen Erziehung, dass die ohne Rousseau gar nicht auskommen, kann man das sagen? Dass die also,
ja,
Rousseau,
ja,
die, eigentlich so als Kernidee immer,
ja,
wieder aufgreifen?
Unbedingt, ja,
ja,
unbedingt. Aber eben, wie gesagt, nicht gänzlich, nee, sondern nur das, was wir heute noch übernehmen können.
Und auch die, wenn man so will, die sogenannte Reformpädagogik.
Ja, auf jeden Fall.
Montessori. Genau, ne, hilf mir es selbst zu tun.
Richtig,
bei Montessori,
ganz,
ne, das
eindeutig.
Sind eigentlich alles so Elemente, die Rousseau schon,
ja,
vorgedacht hat.
Ja, aber auch noch andere, die zu dieser reformpädagogischen Epoche gehören. Berthold,
ja,
Otto und wie sie alle heißen.
Ja, ja, ja.
Es gibt eine Frage, die mir noch auf der Seele brennt und die ist eine persönliche. Was hat Sie eigentlich bewegt und auch angetrieben, sich so umfangreich und so intensiv mit Jean-Jacques Rousseau zu beschäftigen? Und warum sind Sie so in die Tiefe gegangen und haben einen Großteil Ihrer Veröffentlichung und Publikation dem Jean-Jacques Rousseau gewidmet?
Ach, das geschah schon sehr früh. Also mit Beginn des Studiums habe ich mich eigentlich schon mit Rousseau beschäftigt. Aus einem Grund, weil ich eine Nähe zur Philosophie habe und auch intensiv Kant studiert habe, der auch für die Pädagogik eine große Rolle spielte, und gemerkt habe, wenn Kant sich sozusagen auf Rousseau bezogen hat, dann muss ich den auch mal gründlich studieren. Dann müsste mir der eigentlich auch einiges zu sagen haben. Und ich habe natürlich auch eine Schulzeit genossen oder erlitten und von daraus dann im Kontrast zu dem, was Rousseau formuliert hat, an Gesellschaftskritik, an Schulkritik, an Bildungskritik, Erziehungskritik, der Kontrast war so frappierend, dass ich da muss doch noch was rauszuholen sein für mein Studium und überhaupt für meine Lehre an der Universität. Aber gut, um das noch dazu zu sagen, meine Universitätserfahrung ist natürlich nicht so, dass ich da jetzt ständig hätte Rousseau referieren können. Das wäre gar nicht angekommen, weil die Bedingungen an der Uni unter Prüfungszwang oder Druck ständig stehend, da hatte Rousseau, also hätte keinen Anklang gefunden. Nur da, wo es wirklich die individuelle Natur trifft, wo also jeder mal bei sich selber fragen muss, was mache ich eigentlich? Kann ich dem zustimmen, vorbehaltlos oder nur mit Vorbehalten? Oder was kann ich tun, um meine Urteilsfähigkeit zu schärfen? Wie kann ich da vorgehen? Womit kann ich mich oder soll ich mich oder muss ich mich beschäftigen, damit ich das auch dann lehren kann? Und ich denke, das habe ich in meiner Lehre ein Stück weit versucht. Ich will mich nicht loben, aber ich hatte in meiner Zeit als Lehrender jedes Semester tausende Prüfungen. Nicht, weil sie so einfach waren, sondern weil ich die Studierenden eben darauf vorbereitet habe. Und zwar so, dass sie ihr Wissen erarbeiten konnten, sagt, was ist euer Interesse oder was ist ihr Interesse, das, das, das und das und das. Okay, geht hin und guckt in die Bibliotheken oder macht euch natürlich am besten selber Gedanken in der Auseinandersetzung mit der Literatur. Dann macht ihr ein Konzept, stellt es mir vor der Prüfung und ich nehme ein bisschen dazu Stellung und ansonsten könnt ihr euch auf euch eigentlich verlassen, wenn das Konzept stimmt. Ich habe dann immer noch ein bisschen auch ein paar Hinweise gegeben, aber non-directive, sondern eben, schau doch mal da nochmal nach oder überleg an der Stelle nochmal, kannst du das wirklich so vertreten oder ist das gut belegt?
Okay. Ja, da waren die Studierenden sicherlich sehr angetan und haben das dann auch in großer Anzahl genießen dürfen. Vielen Dank für das Interview bis hierhin. Und es war uns eine große Freude, mit Ihnen über Rousseau sprechen zu können. Und es ist eine große Freude, auch da reinzugehen und gleichzeitig jemanden zu sehen, der eben durchaus eine starke Position vertritt, die man nicht in allen Fällen und in allen Bereichen gut finden muss.
Gerne. Vielen Dank. Ich danke auch für das Gespräch.
Danke auch.